Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Philipp Schmid und heute zu Gast Andrea Ritter und Daniel Koschitzki von der Band Spark. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Auf den Begriff Band legen Sie schon ein bisschen Wert, oder?
Ja, das haben wir uns ganz am Anfang eigentlich so ausgedacht. Also wir hatten das so ein bisschen im Hinterkopf. Wir haben uns immer gefragt, warum funktioniert denn das so gut mit Solisten und also in der klassischen Szene und mit Kammermusikensembles, die sind immer so ein bisschen im Hintergrund oder ein bisschen mehr oder haben nicht so diesen großen Auftritt irgendwie. Und ich habe mich dann gefragt, warum funktioniert das zum Beispiel in der Popwelt so gut? Da gibt's ja viele große Bands. Und dann haben wir gedacht, wir wollen irgendwie auch so eine klassische Band sein.
Der Zusatz klassische Band, der ist schon wichtig. Also diese Ambivalenz, mit der wir spielen, sowohl in unserer Musik, also in unserem Repertoire, als auch in unserem Auftreten, die steckt eben in dieser Bezeichnung mit drin.
Es ist bestimmt auch der Traum von jemand, der Blockflöte spielt, in einer Band zu spielen, oder? Also der ist damit in Erfüllung gegangen.
Also für mich auf jeden Fall, ja. Das war schon immer ein Traum.
On the Dance Floor heißt das neue Album. Das würde man eher so bei Cool and the Gang oder bei Westbam vermuten, so einen Titel. Also eine CD, diesen sehr poppigen Titel zu geben, ist dann schon auch, gehört auch dazu.
Ja, das spielt natürlich genau mit denselben Tools. Also wenn man On the Dance Floor hört, dann denkt man eigentlich zunächst an eine Popplatte. Der Titel ist auch ein bisschen retro. Also es klingt so ein bisschen nach 80s, sag ich mal. Madonna 80s. Und das fanden wir aber gerade lustig, weil dieses Retro-Feeling ist ja in der Klassik ganz besonders gegeben, denn wir spielen nicht nur Musik aus den 80ern, sondern wir spielen Musik, die mehrere hundert Jahre alt ist, zum Teil auf der Platte. Von daher fanden wir eben auch dieses Spiel einerseits mit dem Rückwärtigen und andererseits auch mit einem ganz gewagten Titel, der so zunächst gar nicht mit klassischem Repertoire assoziiert wird. Das fand mir einfach spannend.
Le Tombeau de Couperin von Maurice Ravel mit Spark, ein Stück von der ganz neuen CD, und Andrea Ritter und Daniel Koschitzki heute bei uns zu Gast. Jetzt haben wir gerade schon ein Stück gehört und es fällt ja auf, dass bei aller Bearbeitung eigentlich die Virtuosität nicht leidet. Man hat es ja oft, dass Dinge bearbeitet werden und dann besonders einfach später klingen. Also virtuos und im klassischen Sinne schnell kann es schon bleiben.
Auf jeden Fall. Also wir sind, glaube ich, alle fünf auch Musiker, die ganz gerne ein bisschen Action auf der Bühne auch haben, und wir verausgaben uns auch ganz gerne. Deswegen darf es auf jeden Fall sehr virtuos sein, ja.
Also bearbeiten heißt nicht, es dadurch einfacher zu machen. Man würde denken, wenn man Klassik in Richtung Pop bearbeitet, dann wird es eben populärer und damit geht auch viel verloren von dem, was der Komponist, in dem Fall Maurice Ravel, vielleicht mal ausdrücken wollte.
Ja, also die Idee bei uns ist überhaupt nicht, Klassik in Richtung Pop zu bearbeiten, sondern wenn wir klassische Komponisten spielen, wie jetzt zum Beispiel dieses Stück von Maurice Ravel, das ist tatsächlich einfach nur für unsere Besetzung eingerichtet. Aber wir spielen den originalen Satz im Prinzip Takt für Takt, so wie Maurice Ravel das geschrieben hat. Mhm. Also ungefähr so, wie wenn er unterwegs gewesen wäre. Er hätte jetzt unbedingt gewollt, dass Le Tombeau de Couperin auch mal irgendwo erklingen kann, wo eben kein Orchester zur Verfügung steht, aber er hat zufällig zwei Blockflötisten, einen Geiger, einen Cellisten und einen Pianisten zur Hand und richtet dann für diese Besetzung dieses Stück ein.
Das Umfeld ist auch wichtig, in dem so ein Ravel, wenn er zwischen, sagen wir, irgendwas von ABBA oder was wir im weiteren Verlauf der Stunde noch hören werden, wirkt es unter Umständen auch anders bei einem Konzert?
Ja, das Schöne ist, also was wir ganz gerne machen, ist eben, dass man diese Querverbindungen ganz schön zeigen kann. Also dass da zum Teil rhythmische oder auch Spielfiguren sich über die Jahrhunderte gehalten haben, zum Teil natürlich auch weiterentwickelt, aber man kann das ganz gut entdecken. Also gerade dieses Titelstück On the Dance Floor spielt mit Spielfiguren, die Daniel und ich ganz gut aus Vivaldi-Konzerten kennen.
Ich gehe vermutlich richtig in der Annahme, wenn ich sage, in nahezu jedem Interview wurden Sie gefragt, ja, ist es nicht das verhasste Instrument, was jeder mal lernen musste oder so? Das kommt doch immer, oder?
Ja, das wird natürlich gern gefragt. Und manchmal fragen wir uns das auch, wie kommt es, dass wir bei diesem Instrument, bei dem man vielleicht dann irgendwann auch erkennt, dass es leichte Limitierungen gibt, zum Beispiel im Ambitus, geblieben sind. Aber wir hatten beide einfach fantastische Lehrer, die uns immer wieder neue Horizonte aufgezeigt haben. Und so hat man diese Limitierung gar nicht unbedingt so als Begrenzung empfunden, sondern zum Teil als Herausforderung. Und jedes Instrument hat Limits, sag ich mal. Bei jedem sind die ein bisschen anders. Bei der Blockflöte zum Beispiel kann man rasant schnell spielen, dadurch, dass sie kaum Widerstand hat, wenn man in sie reinbläst. Das heißt, da gibt es für uns keine Grenzen. Wir können astronomisch schnell spielen. Und das Problem mit dem geringen Umfang wird eben dadurch gelöst, dass man zum Teil innerhalb des Stückes auch wechselt. Oder dass man wirklich das so raffiniert arrangiert und legt, dass dem Zuhörer das nicht auffällt.
Mhm. Liegt es auch daran, dass man in fantastischen, also Sie haben ja in fantastischen Ensembles schon davor gespielt, vor Spark, dass einem da die große Lust am Zusammenspiel und vielleicht auch am sich einbringen mit diesem Instrument, mit dem eigenen Instrument dann besonders gut gefällt?
Ja, also diese Zeit mit dem Amsterdam Lucas Stardust Quartett zum Beispiel kam ja schon, als Daniel und ich schon studiert haben. Also da hatten wir uns schon längst auch für das Instrument entschieden. Aber das waren natürlich sehr wichtige Impulse, jetzt auch gerade für die Gründung von Spark vor 10 Jahren, würde ich sagen, die wir da mitgenommen haben. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Der Spirit vom Amsterdam Lucas Stardust Quartett war ja auch ein Spirit der Revolution, als das Ensemble begonnen hat und dann in Brügge den Musica Antiqua-Wettbewerb gewonnen hat. Da haben die dann im Finale haben sie dann von Stevie Wonder You're the Sunshine of My Life gespielt und sind dann, glaube ich, von der Jury sogar disqualifiziert worden oder so und haben dann nachträglich aber den Preis doch noch. Also genau weiß ich, kenne ich die Geschichte nicht. Auf jeden Fall, da lag so dieses Gefühl von ein bisschen gegen den Strom schwimmen, ist ein bisschen anders machen wollen, das lag so in der Luft. Und das war auch dann die 25 Jahre später, als wir zwei da eingestiegen sind, war das irgendwie trotzdem noch da. Und das hat uns unglaublich gut gefallen. Und als wir uns dann gefragt haben, was wollen wir machen, haben wir uns eben gedacht, mit was für einer Besetzung könnte man ein ähnliches Signal setzen und auch mit was für einer Präsentation. Mhm. Und das war so ein bisschen der Zündfunke, mit dem diese Gruppe Spark losgegangen ist.
Und deshalb heißt sie auch so?
Ein Stück weit ja.
In gewisser Weise auch eine Lust an der Provokation oder ist Provokation falsch?
Das würde jetzt vielleicht jeder von uns fünf ein bisschen anders beantworten. Also ich bin jetzt, glaube ich, keine Person, die wahnsinnig provozieren will. Ich gehe eigentlich immer ganz stark von dem aus, was mir Spaß macht. Also ich spiele einfach die Musik, die mir gut gefällt oder die ich auch gerne im Konzert hören würde. So sehe ich das jetzt ein bisschen.
Das war sehr anarchisch, was wir am Anfang gemacht haben. Wir haben also wirklich einfach uns die Komponisten, das Repertoire, das uns angesprochen hat, wo wir das Gefühl hatten, da können wir uns auf eine besonders starke Art und Weise ausdrücken. Das haben wir zusammengesammelt und haben damit das erste Programm zusammengestellt. Das mag sein, dass einige eher traditionelle Konzertbesucher und Hörer das bereits als Provokation empfunden haben. Für uns war das aber absolut nicht der Hintergedanke.
Musik, die Ihnen gut gefällt, haben Sie gerade angesprochen. Wir hören einen Musikwunsch von einem von Ihnen beiden. Ich weiß gar nicht von wem genau. Waller Sabados hören wir, Countertenor mit Mozart. Wer hat sich das gewünscht?
Das haben wir eigentlich beide zusammen ausgesucht, weil wir mit dem Valer im nächsten Jahr ein Programm gemeinsam uraufführen werden, das gerade noch entsteht. Das heißt Closer to Paradise und das wird im April beim Heidelberger Frühling dann uraufgeführt.
Voike Sapete aus der Hochzeit des Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart, Valer Bana Sabadus zusammen mit dem Großen Orchester Graz in Klassik à la carte. Musikwunsch unserer Gäste heute von Andrea Ritter und Daniel Koschitzki von der klassischen Band Spark. Ein Countertenor, ich denke, der hat vielleicht in gewisser Weise das gleiche Problem, was, oder vielleicht ist es gar kein Problem, aber zumindest die gleiche Voraussetzung, die Blockflötisten manchmal haben, dass es eben sehr alte Musik für dieses Instrument gibt oder zeitgenössische. Empfinden Sie diese Lücke, dass Beethoven kein Blockflötenkonzert geschrieben hat oder Schumann? Ist es ein bisschen traurig?
Ja, man hätte sich das vielleicht gewünscht oder es wäre auch spannend zu sehen, was sie denn geschrieben hätten. Offensichtlich war das für sie jetzt damals kein Thema oder vielleicht haben sie auch keine guten Blockflötisten gekannt in ihrem Umfeld. Aber ja, wir machen uns da jetzt nichts draus und können dann trotzdem uns den Mozart arrangieren und spielen oder, oder den Ravel. Oder
deswegen haben wir eben auch diese Arie ausgewählt, weil eben Mozart auch bei uns momentan in unserem aktuellen Projekt eine relativ große Rolle spielt. Wir haben aus einer frühen Ballettmusik von Mozart, die also wirklich noch ganz stark barock geprägt ist. Les Petits Riens haben wir eine Tanzsuite zusammengestellt und haben da für uns diesen Komponisten ja ganz neu entdeckt. Also es hat wirklich 10 Jahre gedauert, bis wir uns tatsächlich mal an diesen Komponisten herangewagt haben, der eben wirklich kaum Berührungspunkte hatte mit der Blockflöte.
Ist ja eigentlich interessant, dass gerade auch auf der Platte On the Dance Floor überhaupt kein Perkussions- oder zumindest kein Rhythmusinstrument vertreten ist.
Genau, das ist alles eigentlich eingewoben in die Arrangements. Also vieles kommt natürlich auch vom Klavier, das ist ja schon ein sehr perkussives Instrument. Manches entsteht dann auch wie so Zwischenfarben, wenn wir mehrere rhythmische Layer übereinander legen, dass das dann so dazwischen entsteht eigentlich, dieses Perkussive.
Ich finde es eben auch gerade das Spannende. Also es ist häufig so, dass der Eindruck von Lebendigkeit, von Power, von Beat im wahrsten Sinne des Wortes eben vor allem durch das Schlagzeug oder elektronische Beats in Stücken entsteht und dass die harmonische Fortschreitung oft gar nicht so schnell ist, sondern eigentlich eher langsam. Das bedeutet, wenn man den Beat und das Schlagzeug alles wegnehmen würde, dann würde häufig oder bleibt häufig eigentlich eher was Ruhiges, Langsames übrig. Und das Spannende eben, wenn dieser Beat und diese Lebendigkeit integriert werden muss in den kammermusikalischen, instrumentalen Apparat, ist, wie das Ganze dann eben durch rhythmische Vielfalt integriert werden kann und auch muss.
Wie würden Sie es beschreiben, was macht Musik aus, die zum Tanzen animiert? Eigentlich ganz egal, ob sie 300 Jahre alt ist oder erst jetzt entstanden ist. Es gibt ja doch manche Stücke, die zwar den gleichen Beat haben, aber die einen trotzdem nicht so animieren zum Tanzen. Und es gibt Stücke, die aus der Renaissance kommen, in denen man das Bedürfnis hat, sich zu bewegen. Was steckt da drin in dieser Musik?
Ja, ich denke schon, ein Rhythmus, der einen irgendwie anstachelt oder der einem irgendwie in den Körper fährt, ist auf jeden Fall wichtig. Oft sind es natürlich dann auch repetitive Motive, die dann vorkommen, also in der Rondeau-Form oder sowas, das funktioniert eigentlich immer ganz gut.
Dancing Queen hören wir jetzt von ABBA. Gab es Diskussionen, ob dieser Titel auf die CD soll oder?
Also es ist ein Titel, an dem wir uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne ausgebissen haben. Also wir hatten, ich habe das Stück arrangiert für die Gruppe und ich glaube, ich habe meine Kollegen wahnsinnig gemacht, weil es gab bestimmt 10 verschiedene Versionen von dem Stück, bis es dann am Ende diese Form hatte, wie sie auf die CD kam. Ich habe zunächst ein Arrangement gemacht, das ganz, ganz dicht am Original geblieben ist. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte danach eigentlich das Gefühl, dass wir diese ganze Idee wieder beerdigen können. Und dann habe ich sehr, sehr lang mit dem Material gerungen, viele, viele Impulse der Kollegen aufgegriffen. Und man hört es auch in dem Stück. Also es werden wirklich die Rollen, wer macht den Beat, wer hat melodischen Anteil, wer spielt kontrapunktische Elemente. Es wird ständig durchgewechselt und davon lebt dann dieses Arrangement letztendlich auch.
Dancing Queen von ABBA hier mit der Band Spark. Ganz neue CD on the Dance Floor und heute sind Andrea Ritter und Daniel Koschitzki zu Gast in Klassik à la Carte. Wie viel singt man mit, wenn man dieses Stück spielt? Also wie viel denkt man an Text?
Da würde man am liebsten die ganze Zeit singen. Als Blockflötist geht es leider nicht gleichzeitig. Schade.
Ja, also diese Melodien von Frieda und Agneta, so heißen sie, gell? Ja, die spielen größtenteils Andrea und ich. Und irgendwie singt man das dann schon auch so ein bisschen innerlich mit. Und das ist auch übrigens was unglaublich Schönes an der Blockflöte, dass sie so nah am Singen ist. Also dieses, dass man wirklich das Gefühl hat, der Atem fließt direkt in das Instrument und man kann sich wirklich so ganz unmittelbar mitteilen. Das ist was ganz Schönes an der Blockflöte.
Passt auch wirklich gut zu den beiden Stimmen der Sängerin, dann eben diese beiden Blockflöten, die so ein wenig dran erinnern. Spielt man ein wenig anders im Vergleich, also vom Ansatz ist da nicht die Gefahr, dass man, ich sage das jetzt mal sehr laienhaft, aber dass man zu viel reinbläst, wenn es irgendwie laut werden soll?
Eigentlich nicht. Nee. Ich denke, das sind Erfahrungen, die man anfangs macht, wenn man vielleicht auch auf der Bühne denkt, jetzt muss es aber mal wirklich rocken, jetzt muss da die Power kommen und dass man dann zu stark reinbläst und da ist eine Blockflöte ziemlich ungnädig. Also die wird dann einfach zu hoch, die quietscht und präsentiert sich dann so genau von ihrer ungünstigen Seite. Mhm. Also Power im Sinne von Kraft kommt von den Blockflöten eigentlich vor allem durch Schnelligkeit, durch rhythmische Genauigkeit und ich sag mal auch durch Expression im Klang, wenn langsame Stücke gespielt werden. Aber das muss im Ensemble immer gut austariert werden. Kraft im Sinne von dynamischer Kraft kommt nie von den Blockflöten, sondern die kommt eher vom Klavier oder auch mal von den Streichern.
Genau, das muss dann im Arrangement einfach clever so eingearbeitet sein. Das Publikum merkt das dann natürlich nicht so, aber wir wissen dann genau, wie wir das so übereinander legen, dass das dann so wirkt.
Und mitreißen muss ja nicht unbedingt sehr laut sein.
Das stimmt. Das ist auch was wir mit der Zeit gelernt haben. Also wir haben uns anfangs wirklich sehr auch verausgabt und auf der Bühne immer bis zum Umfallen gekämpft und gerungen und manchmal ist weniger mehr. Also auch stille Momente sind wichtig, um sich selber, aber auch dem Publikum die Möglichkeit zu geben, durchzuatmen, loszulassen und wenn man dann wieder einen virtuosen Moment setzt, wirkt er natürlich umso besser.
Gewinnt denn bei einem Live-Konzert dann doch ABBA mit leichtem Vorsprung vor Maurice Ravel, was die Reaktion beim Publikum angeht?
Nee, ich glaube eher, die Mischung ist eigentlich das Tolle. Also wenn wir jetzt einen ganzen Abend ABBA spielen würden, das wäre es, glaube ich, auch nicht. Mhm. Ich denke eben genau diese beiden Stücke kommen lustigerweise auch genau hintereinander. Also zuerst kommt ABBA und dann kommt Ravel. Und die spielen wir auch direkt ineinander, also ohne Applaus zwischenrein. Und das ist eigentlich das Spannende dran. Diese Kombi ist dann stark.
Also ABBA ist genauso Kulturgut wie, sagen wir, Schubert oder Beethoven.
Für uns auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Wir hören ein Stück von Teitur, ein Musiker von den Färöerinseln. Witzigerweise habe ich neulich mit Juli Tolle-Fernes gesprochen von Wir sind Helden, die gerade mit ihm
das neue Album,
Projekt macht und auch beim Schleswig-Holstein Musikfestival aufgetreten ist. Warum dieser Wunsch?
Ja, wir sind auf das Album eigentlich über Nico Muhly gekommen, den Komponisten, der dann eben mit Teitur das zusammen aufgenommen hat. Nico Muhly finden wir einfach unglaublich spannend. Er hat auch so einen ähnlichen Ansatz wie wir, kombiniert die alle möglichen Stile miteinander, vom Barock bis zum Minimal und Pop kommt da alles vor. Und in diesem Stück hat er auch die Blockflöten dabei. Das finden wir natürlich ganz besonders schön.
Noah's Will von Nico Muhly und Teitur in Klassik à la Carte. Ein Wunsch von unseren Gästen, von Andrea Ritter und Daniel Koschitzki, Blockflötisten bei der klassischen Band Spark. Eigentlich sind sie zu fünft. Klassische Band, also Band, klingt immer so, als würden sie auch Hotelzimmer verwüsten, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber trotzdem, wie ist so die Konstellation der fünf? Es muss ja schon eine sehr gemeinsame Linie geben, mehr als mit anderen Musikern vermutlich.
Ach, ich denke, das ist bei uns wie bei jeder anderen Band auch. Also ich glaube, das Hotelzimmer für Wüsten, das ist schon, es ist eher so 80er, 90er Jahre. Das machen, glaube ich, auch Rock- und Popbands nicht mehr so.
Ich glaube, Guns N' Roses macht das bis heute.
Vielleicht, ja. Aber ja, es ist natürlich schon so, dass es hinter den geschlossenen Türen bei uns auch mal wild zugeht oder mal hoch hergeht, mal wild diskutiert wird oder so. Aber bisher haben wir uns immer noch gefunden und vor allem auch so, was so die musikalische Linie angeht, sind wir uns eigentlich immer ziemlich einig.
Ist denn der Aufwand größer für ein Konzert als bei einem Kammermusikensemble, das jetzt klassische Kammermusik im herkömmlichen Sinne spielen würde?
Ja, also zunächst mal ist es ja so, dass wir im Prinzip alle Stücke irgendwie selber kreieren, entweder selber arrangieren oder schreiben oder eben in Auftrag geben müssen. Also es gibt jetzt natürlich die 10 Jahre, die wir schon gemacht haben, aber es gab davor kein einziges Stück für diese Besetzung. Das ist auch ein bisschen so, dass warum wir uns Band nennen, weil wir eben dieses Repertoire selber erschaffen. Und das ist natürlich auch ein großer Aufwand. Also jetzt gerade machen wir die Stücke, die wir dann im nächsten Jahr mit dem Valer zusammen machen werden. Und da hat dann jeder so seine 4, 5 Stücke, die er dann da arrangiert für das Programm. Und da haben wir natürlich einen ziemlichen Vorlauf.
Genau, ja. Also ich würde auch sagen, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, dass man nicht einfach ins Notenregal greifen kann und sagen, heute spielen wir mal das Streichquartett von Brahms und morgen das Streichquartett von Mozart. Ohne jetzt werten zu wollen, natürlich muss da auch dann heftig dran gearbeitet werden. Aber ich sag mal, bis wir überhaupt zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, jetzt proben wir mal wirklich dieses Material, da davor sind schon mal Monate, um nicht zu sagen manchmal sogar ein ganzes Jahr an Vorarbeit, wo jedes Mitglied aus der Gruppe Arrangements anfertigt, Stücke einrichtet. Das ist schon ein sehr aufwendiger Prozess.
On the Dance Floor hören wir jetzt von der neuen CD der klassischen Band Spark. Haben Sie dieses Stück schon mal richtig laut gehört, wirklich auf einem Dancefloor in einer Diskothek, hat man wahrscheinlich zu meiner Zeit gesagt, in einem Club?
Das jetzt nicht, aber ich glaube im Tonstudio beim Abmischen haben wir es ziemlich laut aufgedreht.
Ja. On the Dance Floor von Sebastian Bartmann, neue CD der klassischen Band Spark. Und zwei davon sind heute bei NDR Kultur zu Gast, Andrea Ritter und Daniel Koschitzki. Blockflöten haben wir gerade schon gehört. Zeitgenössische Musik, die vielen Spaß macht. Ich frage mich manchmal, ist die zeitgenössische Musik, also die ernste zeitgenössische Musik, vielleicht irgendwann mal auch falsch abgebogen, weil sie das Publikum nicht mehr so richtig erreicht?
Ja, also ich habe vor allem im Studium und auch danach noch sehr viel von diesen Stücken gespielt. Es gibt für Blockflöte ja extrem viele, gerade so aus den 60er, 70er, 80er Jahren auch einige sehr, sehr bedeutende Stücke, zum Beispiel Gesti von Luciano Berio. Mir hat das anfangs sehr viel Spaß gemacht, also ich habe das sehr, sehr ausgiebig gemacht und irgendwann habe ich dann so ein ganz klein wenig, wollte ich das dann eigentlich nicht mehr weitermachen und wollte eben lieber in eine andere Richtung, weil ich dann auch das Gefühl hatte, da geht es irgendwann nicht mehr weiter, genau. Also deswegen, das war auch einer der Gedanken bei Spark. Wir wollten moderne Stücke spielen, aber eben in eine neue Richtung.
Hm, weil man oft ja auch den Wert oder sagen wir mal die Schwierigkeit eines Stückes auf Blockflöte nicht so richtig erkennen kann beim zeitgenössischen Stück. Je nachdem, welche Spieltechniken da verwandt werden. Ja, sagen also, die Leute, huch, das könnte ich aber auch.
Ist die Frage auch bei anderen Instrumenten, gerade wenn dann Schrauben irgendwie reingedreht werden und rumpräpariert und Filzkeile und was weiß ich nicht alles. Das ist natürlich spannend, das hat auch für einen kurzen Moment fesselt es die Leute, aber dadurch, dass ich sag mal alle Faktoren, die man so als unbedarfter Hörer braucht, um Spannungsverläufe wirklich emotional auch nachvollziehen zu können. Dadurch, dass das alles aufgehoben ist in solchen Stücken, sackt natürlich Aufmerksamkeit ganz schnell ab und es entsteht so der Eindruck von Willkür. Mhm. Ich will jetzt nicht generell sprechen, aber häufig ist das so. Und ich habe mit Sicherheit nicht so exzessiv wie Andrea diese Stücke gespielt, aber auch ja, mich damit beschäftigt, auch Stücke gespielt, bei denen dann die Blockflöte zwischendurch in ihre Einzelteile zerlegt wird und dann werden die Tonlöcher abgeschlotzt und mit den Fingern drüber gestrichen und dann wird die Flöte rumgedreht und dann so ein bisschen wie trompetenartig. Ich habe häufig gemerkt, dass mir selber als Performer das mehr Spaß macht als den Leuten, denen man das zumutet. Und tatsächlich war das bei uns beiden so, dass zum Ende des Studiums wirklich so diese große Frage kam, wollen wir das als modernes Signal an ein Publikum versenden? Ist das das, was wir als junge Künstler auch noch wirklich als jung, als modern, als zeitgemäß empfinden? Oder ist es das nicht mehr?
Und eigentlich ist es für uns eben auch schon eine ganze Weile her, jetzt so 50, 60 Jahre würde ich mal sagen. Und eben nicht mehr dieses heutige Gefühl 21. Jahrhundert. Und
genau.
Deswegen sind wir dann diese Richtung gegangen. Eigentlich also vielmehr eben diese Mischung, die man aus allen Himmelsrichtungen bekommt, aus allen Musikstilen, die ja durchs Internet, durch diese ganze Vernetzung auch entstanden ist. Das ist so unser heutiges Gefühl und das wollten wir in die Musik transportieren.
Und das, was wir präsentieren, ist in unseren Augen moderne und auch zeitgenössische Musik. Das Problem ist nur, wenn man dann eben das Wort zeitgenössisch schon sagt, dann kriegen manche Leute dann schon Angst, wenn man denen erzählt, ja, wir machen zeitgenössische Musik, dann hören die schon innerlich die Backsteine in die Flügel fliegen.
Es ist eigentlich ein bisschen schade, wenn man einen Programmvorschlag schickt und dann sieht ein Veranstalter, oh, die Komponisten, die leben ja fast alle noch. Ja. Und dann
kriegen Angst.
Ja, dann kriegen sie Angst. Das ist eigentlich schade. Also schade für die Komponisten auch.
Also insofern, denke ich, haben Sie schon auch ein bisschen recht, dass da in mancher Hinsicht das ein bisschen auch eine Einbahnstraße war.
Seit 10 Jahren gibt es die Formation. 2011 gab es den Echo Klassik, der ja ohnehin schon ein ganz, ganz großer Preis ist. Aber was rückblickend zu dieser Zeit gerade, also in so im ersten Drittel vom jetzigen Bestehen von Spark, auch ein wichtiger Impuls, um genauso weiterzumachen?
Hat uns schon sehr geholfen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also das war tatsächlich so, dass wir bis kurz davor schon noch sehr am Start waren. Es ist ja auch für ein neues Ensemble wirklich schwierig, heutzutage auch Fuß zu fassen. Es gibt ja sehr viel auf diesem Markt und sich dann da auch durchzusetzen, dann noch zusätzlich eben mit unserem Profil und mit dem Instrument Blockflöte, war nicht ganz einfach und hat uns schon eben durch die Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben, sehr weitergeholfen.
Ja, es war ein unglaublicher Glücksmoment. Also einfach, es war eine Bestätigung dafür, dass eben das, was wir da gewagt haben, diese Passion, der wir da gefolgt sind, dass da im Kern was Richtiges und Wichtiges drin steckt.
Einen weiteren Wunsch hören wir jetzt. Filmmusik von Shigeru Umebayashi. Was hat's mit diesem Wunsch auf sich?
Ja, In the Mood for Love war eigentlich eins unserer allerersten Arrangements, die wir gemacht haben. Also so fing es eigentlich an im Jahr 2007. Es war, glaube ich, das zweite oder dritte Stück, das wir hatten, weil uns einfach diese Musik so unglaublich gut gefallen hat und wir das gerne spielen wollten.
Also, und auch der Film. Also ja. Es ist ein Film von Wong Kar-wai, In the Mood for Love. Und dieses Stück ist eins der Hauptthemen. Die Frau, also die weibliche Hauptdarstellerin, charakterisiert und es ist ein unglaublich sinnliches Stück, wahnsinnig schön und da steckt auch ganz viel von diesem asiatischen Flair drin, der uns auch immer begeistert, wenn wir auf Asien-Tourneen sind. Wir haben ja jetzt schon ein paar Asienreisen hinter uns, waren in Shanghai, im Oriental Arts Center in Taipei, in der National Concert Hall. Und das ist wirklich ein Eintauchen in eine ganz, ganz fremde Kultur einerseits und andererseits ist es unglaublich schön, mit was für offenen Armen man empfangen wird dort vom Publikum und auch die Altersstruktur. Also sind unglaublich viele Kinder im Publikum, die ganz unvoreingenommen zuhören und unglaubliche Freude haben, vor allem wenn virtuos gespielt wird.
Oh ja, und nach dem Konzert folgt nochmal eine mindestens genauso lange Autogrammstunde.
Ja.
Beziehungsweise eher 2 Stunden.
Ja.
Thank you.
Gidon Kremer und die Kremerata Baltica, In the Mood for Love, Filmmusik von Shigeru Umebayashi. Auch ein Wunsch von unseren Gästen heute, von Andrea Ritter und Daniel Koschitzki von der klassischen Band Spark in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Es gibt ja gerade unter Popfans, so wenn es um Bands geht, diesen berühmten Satz, ah, die alten Sachen fand ich noch ganz gut, die neuen nicht mehr so. Ist es auch ein bisschen eine Hypothek, die man in dieser Konstellation hat, wenn man so persönliche, so selbstarrangierte, eigene Musik macht, dass man die Fans jedes Mal neu überzeugen muss? Oder ist es so, dass die Fans sagen, guck mal, hier gibt es wieder was Neues, und da bin ich mal sehr gespannt.
Ja, es gibt beides. Also es gibt wirklich Fans, die reisen uns zum Teil auch nach und haben alle CDs zu Hause und kennen sie in- und auswendig. Es gibt aber auch manchmal welche, die dann ganz offen sagen, na, das Vorgängerprogramm fand ich jetzt aber schöner. Ja. Aber das Tolle bei uns ist ja, wir kommen ja immer mal mit was ganz Neuem, und dann kann es ja sein, dass es beim nächsten Programm dann wieder passt.
Aber trotzdem ist es so, dass ein Streichquartett, das jetzt, sagen wir, Beethoven Opus 131 spielt, dann nicht bei 128 die Leute sagen, oh, das andere fand ich aber besser.
Das stimmt, ja. Also diese Gefahr ist natürlich da, aber das ist doch auch das Reizvolle daran. Also ich finde es bei Popkünstlern, finde ich das gerade spannend zu sehen, wie entwickeln die sich weiter. Was heißt, ich zum Beispiel, Kylie Minogue hat momentan eine Platte am Start, die mit Country-Elementen spielt. Das finde ich toll, wenn jemand einfach mal was ausprobiert und eben auch das Risiko eingeht, dass die Fans vielleicht ja zum Teil verstört sind und sagen, ja, da kann ich jetzt nichts damit anfangen. Aber für mich ist es spannender, als wenn man sozusagen immer nur eine Linie fährt. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, egal welches unserer Alben man hört sofort, es ist Spark. Also es ist ein ganz, ganz bestimmter, sehr spezieller Sound, den man sofort erkennt, egal welche unserer CDs man einlegt.
Was sagen die Menschen nach den Konzerten? Was ist das Schönste, was jemand sagen kann nach einem Konzert von Spark?
Also das Schönste, was mal ein wirklich sehr betagtes Ehepaar zu uns gesagt hat, die standen beide kurz vor ihrem 80. Geburtstag, und die kamen nach dem Konzert zu uns an den Signierstand, und die haben uns gesagt, so jung wie heute Abend bei eurem Konzert haben wir uns schon lange nicht mehr gefühlt. Und das fand ich Wahnsinn. Es hat mich unglaublich tief berührt.
Toll. Wirklich sehr, sehr schön. Ja, da weiß man dann auch, warum man Musiker geworden ist und warum man so lange geübt hat. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war die Sendung Klassik à la carte mit Andrea Ritter und Daniel Koschitzki von der klassischen Band Spark. Das neue Album heißt On the Dance Floor. Demnächst können Sie die 5 im Norden erleben, nämlich beim Musikfest Bremen am 25. August. Ich bin Philipp Schmid. Ihnen einen glücklichen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.